Eine Stimme, die gehört werden muss. Die oppositionelle Zivilgesellschaftsbewegung in Syrien. Möglichkeiten zum Zusammenarbeiten für Europa. Interview mit Dr. Carsten Wieland.
تشوه في غبار مناهج الدرس وجه تشوه في غبار مناهج الدرس ويكون أن يأتي مع الشمس بعد انتحار القحط في صوتي شيء روائعه بلا حد شيء يسمى في الأغاني طائر الرعد.
Willkommen bei Radio Flora, Herr Wieland. Sie haben 2 Jahre lang in Syrien gelebt und im Rahmen Ihrer wissenschaftlichen Arbeit verschiedene Kontakte zu politischen Gruppierungen dieses Landes gehabt, auch Gruppierungen im Libanon, wenn ich das richtig verstanden habe. Sie haben ein Buch herausgegeben aufgrund dieser Recherchen, das heißt Syrien nach dem Irakkrieg. Nun möchte ich Sie gerne bitten, zu diesem Interview einen groben Abriss über die politische und gesellschaftliche Situation, die wichtigsten Entwicklungslinien der letzten 5 Jahre zu geben.
Ja, also als Bashar al-Assad an die Macht kam, hat er sich zunächst als Reformer geriert und hat begonnen, die Zügel etwas lockerer zu lassen, die sein Vater Hafez al-Assad jahrzehntelang festgehalten hat. Und dann entstand die Bewegung des Damaszener Frühlings zunächst, wo die Hoffnungen groß waren, dass es auch eine politische Öffnung des Landes geben könnte. Das war eine etwas verfrühte Hoffnung, denn da hatten die oppositionellen Gruppen sehr viel und sehr schnell auf einmal gewollt. Und die verschiedenen Gruppen haben sich dann auch in Clubs zusammengefasst und sogar Parteien gegründet, sodass die Hardliner in Syrien die Notbremse ziehen mussten und dann viele Verhaftungen zunächst gemacht haben, sodass diese Bewegung eingestampft wurde. Der Damaszener Frühling endete Mitte 2001. Dann hat sich Bashar al-Assad vor allem auf die wirtschaftliche Entwicklung konzentriert und hat also versucht, wirtschaftliche Reformen in Gang zu setzen. Er hat lange Zeit die oppositionelle Zivilgesellschaftsbewegung und diese politische Öffnung selbst unterstützt, konnte es dann aber nicht mehr und hat sich dann, wie gesagt, auf die wirtschaftliche Entwicklung konzentriert. Das hat auch zu mehr Problemen geführt, als man dachte. Es gab viele Hindernisse, gerade auch in der korrupten oligarchischen Wirtschaftsstruktur, wo es eben auch viele Nutznießer des geschlossenen Systems gibt, und hat sich dadurch das Programm von Bashar al-Assad nochmal reduziert, könnte man sagen, in kleinere Schritte, und vor allem hat er dann versucht, die Verwaltung zu reformieren. Das war sozusagen dann der kleinste gemeinsame Nenner, den er noch hatte. Er hat sich dann von Anfang an auch dafür ausgesprochen, nicht unbedingt eine Demokratie im Sinne der westlichen Welt zu schaffen, weil auch die Möglichkeiten und auch die Zustände in Syrien andere sind als im Westen, hat das betont. Aber er ist doch einer, der eigentlich aus westlicher Sicht Dinge angeht. Er hat ja auch in England studiert, er wollte eigentlich Augenarzt werden. Das Problem war, als er an die Macht kam, konnte noch keiner wissen, wie schwierig es außenpolitisch werden wird für Syrien. Es gab einmal die zweite Intifada, die im Jahr 2000, im gleichen Jahr seines Amtsantritts, begonnen hatte, was natürlich den israelisch-palästinensischen Konflikt nochmal ganz stark hervorgehoben hat und auch die Rolle der USA in diesem Konflikt. Dann gab es natürlich den 11. September 2001, das Ereignis, das viele arabische Staaten und Araber genauso stark und hart getroffen hat wie die USA, kann man sagen, in den langfristigen Konsequenzen zumindest, im Kampf gegen den islamistischen Terrorismus. Dann schließlich gab es 2003 den Irakkrieg, als Bashar al-Assad ganz stark den Irakkrieg ablehnte, auch die Planungen dafür ablehnte, wurden ja Sanktionen gegen Syrien verhängt, und die letzte Bande zwischen den USA und Syrien, die da noch bestanden, sind dann langsam auch zerrissen. Syrien war nämlich, das muss man auch wissen, jahrzehntelang das arabische Land, das am meisten islamistische Extremisten bekämpft hat und mit größtem Erfolg und eigentlich auch den besten Geheimdienst besitzt, um gegen die Islamisten vorzugehen. Syrien wäre also so genommen ein sehr guter Partner für den Westen gewesen, aber dadurch, dass Syrien einen politischen Konflikt mit Israel hat und auch einen territorialen Konflikt, was die Golanhöhen angeht, landete Syrien auf der Achse des Bösen, musste sich sehr stark zurücknehmen, was den Reformeifer anging. Also da hat die Regierung dann Sicherheit vor Experimente gestellt und deshalb ist es zu einer Stagnation gekommen, die wir heute erleben. In Syrien große Enttäuschungen, gerade bei der Oppositionsbewegung. Es ist vieles nicht so vorangekommen, wie man es gehofft hatte.
Welche politischen Strömungen sollten wir im Westen kennen? Und damit meine ich die politischen Strömungen, die die Zivilgesellschaft voranbringen wollen. Und welche Relevanz hat es für uns hier im Westen, davon Kenntnis zu haben?
Ja, häufig beschränkt man sich ja bei der Interpretation der Verhältnisse im Nahen Osten, auch bei anderen arabischen Staaten, auf so einen Dualismus. Ne? Einerseits die säkularen, autoritären Regime und auf der anderen Seite die Muslimbrüder. Aber in Syrien gibt es eben auch sehr viele Schattierungen dazwischen. Es gibt vor allem einmal die säkulare Zivilgesellschaftsbewegung mit vielen Intellektuellen, oft auch im Westen ausgebildeten intellektuellen Journalisten, Schauspielern, Schriftstellern. Unter anderem der Kopf der Bewegung ist jetzt in Gefangenschaft gekommen im Mai dieses Jahres, Michel Kilo, der in Münster beispielsweise studiert hat und auch perfekt Deutsch spricht. Es sind Menschen, die westliches Gedankengut versuchen, dort umzusetzen. Dann gibt es andere, die auch relativ moderat sind und auch säkular sind, aber versuchen, aus der islamischen Schiene heraus diese moderaten Reformen zu erreichen. Das sind Muslime, die politisch aktiv sind, unter anderem Unternehmer, einige Parlamentsabgeordnete, sogar Unabhängige. Und man könnte sagen, so der Kopf des Ganzen ist Mohammed Habash, der auch ein islamisches Studienzentrum in Damaskus leitet. Er ist auch Parlamentsabgeordneter. Sein Vorbild ist die Türkei und auch das Vorbild der anderen in dieser Strömung ist eindeutig die Türkei, wird immer wieder betont. Und die soziale Marktwirtschaft aus dem Westen, aber auch islamisch begründet, weil es auch im Islam da viele Ansätze gibt. Mohammed al-Habash ist auch Rechtswissenschaftler, hat seine ganzen Lehren aus dem Koran gezogen, islamischer Rechtswissenschaftler und gilt deshalb eben auch als authentische Person vor Ort, die auch für diejenigen Glaubwürdigkeit besitzt, die in irgendeiner Form den Islam in der Politik verwirklicht sehen wollen, ohne die Politik islamisieren zu wollen. Und das ist der große Unterschied. Mohammed Habash hat einen ganz säkularen Ansatz und möchte die Scharia gar nicht umgesetzt haben in der Gesellschaft. Insofern ist er sogar säkularer als die syrische Verfassung heute, in der steht, dass die Scharia gilt, obwohl die nicht so hart angewendet wird wie in vielen anderen arabischen Staaten. Was für den Westen also wichtig ist, ist diese Akteure zu identifizieren, die Zivilgesellschaftsbewegung stark und ernster zu nehmen als früher, stärker zu unterstützen, beispielsweise jetzt, wo die Führer im Gefängnis sitzen, auch Menschenrechtler im Gefängnis sitzen, die ganz stark sich verdient gemacht haben in den letzten Jahren, die auch keine Umstürzler sind. Es sind keine Menschen, die versuchen, einen Coup d'État herbeizureden oder auch dahin zu arbeiten, sondern es waren welche, die gerne auch zusammen mit Bashar al-Assad versucht hätten, die Reformen in Gang zu bringen, aber die alle das eint, nämlich der Anti-Amerikanismus, im Prinzip nichts sich von den USA diktieren zu lassen. Und Mohammed al-Habash ist eben deshalb eine ganz interessante Figur für den Westen, weil er, der sich selbst, wie er sagt, zumindest in dem Zeichen auch der Aufklärung sieht, im Islam eine Strömung, die sehr wenig verbreitet ist bisher, wo man durchaus Ideen auch von nehmen kann, auch für andere Kontexte. Jemand, der in Syrien auch eine Gefolgschaft hat, er predigt also auch in der Moschee, wo Tausende zuhören. Das heißt, er sitzt da nicht ganz alleine in seinem Elfenbeinturm, er hat durchaus eine Anhängerschaft, die ernst zu nehmen ist. Und was man auch immer in Syrien gegen das Regime sagen kann, zu Recht, eins muss man lassen, das Baath-Regime hat moderate Muslime gefördert und hat auch einen moderaten Mufti in Damaskus eingesetzt, wie schon auch früher die Tradition so war. Natürlich braucht das Regime moderate Islamisten und deshalb ist das aber auch bis heute ein Punkt, dass man denen zugutehalten müsste und wo es Möglichkeiten zur Zusammenarbeit gibt.
Buch Ballots or Bullets schildern Sie auch Mohammed Abbas und sein Institut. Was genau ist das Moderate an seiner Art, den Islam zu interpretieren? Sie erwähnten die Türkei als Vorbild. Was genau, könnte man noch sagen, ist seine moderate Art?
Ja, einmal hat er also, was das Wirtschaftliche angeht, eindeutig die soziale Marktwirtschaft im Auge, wie auch die Unternehmer, die ihn unterstützen. Freie, liberale Gesellschaftsordnung. Der Staat soll keine Kleiderordnung vorgeben. Der Staat soll sich aus den privaten und auch religiösen Dingen heraushalten. Insofern sieht er derzeit, wie er sagt, eine Harmonie zwischen Staat und Gesellschaft in Syrien verwirklicht. Und Syrien ist ja das säkularste Land in der arabischen Welt schon seit Jahrzehnten und insofern eigentlich auch ein natürlicherer Partner des Westens als zum Beispiel Saudi-Arabien, was aber natürlich politisch eher der Partner geworden ist als Syrien in dem Fall. Was noch hinzukommt, ist, dass Mohammed al-Habbas auch Selbstkritik übt, auch an den Muslimen, die zum Beispiel in Europa sind, und er sie aufruft, eine Loyalität zu den Staaten auszubilden, in denen sie Gäste sind und in denen sie leben. Er hat auch ganz provozierende Thesen ins Spiel gebracht, nämlich, dass er nicht an das Monopol der Heilslehre glaubt, also dass er davon ausgeht, dass man durchaus nicht an den Prophet Mohammed glauben muss, um ein guter Mensch zu sein oder sogar, um in den Himmel zu kommen. Und das sind schon Thesen, die Muslime durchaus schwer schlucken. Und deswegen ist er auch zum Teil als Ketzer, als Heretiker verschrien bei den radikaleren Gruppen. Und was ganz interessant ist bei ihm natürlich, hat er gesagt im Interview mit mir, dass er halt versucht, konservative Kreise unter den Muslimen zu beeinflussen, weil er sagt, die konservativen Muslime sind eigentlich nicht politisch, die sind apolitisch. Die denken an ein moralisches Leben, an die Werte und an ein Leben nach dem Tod. Aber wie sie politisch sich ausrichten, das hängt ganz stark davon ab, wie man sie beeinflusst. Und bevor die Radikalen diese Masse von konservativen Muslimen beeinflussen, sagt er, will lieber ich und mein, wie er es nennt, die Strömung der Erneuerung des Islam, diese beeinflussen und damit mehr Anhänger zu gewinnen. Ein letzter Punkt, er kritisiert ganz stark die Saudis, die Koranübersetzungen nach Europa schicken, Übersetzungen, die auf Englisch dann der westlichen Welt zugänglich werden. Und das sind immer die Übersetzungen, die die radikalste Möglichkeit einer Übersetzung beinhalten, eben nach saudischer Interpretation. Und er sagt, den Koran kann man nach so vielen verschiedenen Möglichkeiten interpretieren und übersetzen. Und es ist kein Wunder, dass im Westen die Menschen Angst vor uns Muslimen bekommen, wenn sie die englischen Koranübersetzungen aus Saudi-Arabien lesen. Das sagt Mohammed al-Habbas und das ist, denke ich, eine Stimme, die gehört werden muss. Obwohl ihm viele vorwerfen, mit dem System zu kooperieren, das ist sicherlich auch wahr. Er hat natürlich Schutz unter dem System der Basisten, aber man sollte doch auch seine Inhalte sehen und natürlich gibt es dann am Ende eine feine Linie zwischen auch diesen religiösen Überzeugungen und auch der Machtpolitik, die auch er natürlich betreiben muss, um dort im System eine Stimmung zu bekommen.
Schließen wir das Interview ab mit der letzten Frage. Was kann die Politik in Europa für solche moderaten Strömungen in Syrien tun? Wie lässt sich eine solche Strömung in Syrien am besten von Europa aus durch die Politik unterstützen?
Naja, vor allem ist es wichtig, immer eine starke Unterscheidung zu machen zwischen den verschiedenen Gruppen. Also wenn wir von Islamisten sprechen, haben wir meistens die Extremisten im Auge. Wir sprechen von Muslimbrüdern, die sich auch geläutert haben, die aber immer noch den Beweis bringen müssen, dass das, was sie auf dem Papier in ihren Deklarationen stehen haben, auch in die Tat umsetzen würden. Und die syrischen Muslimbrüder sind ja weiterhin im Exil in London. Man muss also unterscheiden, es gibt eben nicht nur die muslimische Opposition in Syrien, die in London sitzt und Muslimbrüder heißt, sondern es gibt andere, die eine gewisse Authentizität verkörpern und in Syrien vorhanden sind. Ich denke, man könnte da Kontakte auch mit dem Islamischen Studienzentrum von Mohammed al-Habbas knüpfen. Man kann dort die Menschenrechtler unterstützen, die auch auf islamischer Grundlage argumentieren. Dann würde ich immer noch versuchen, die Säkularisten nicht aus den Augen zu verlieren, die aus der Zivilgesellschaftsbewegung kommen, einen anderen Ansatz haben, also die westlichen Gedankengänge verfolgt haben, auch die historischen, philosophischen Ansätze haben, aber sich durchaus eng mit Mohammed al-Habbas und dieser Strömung verknüpft haben und da kooperieren. Sie unterzeichnen gemeinsame Petitionen gegen das Regime, sie haben auch gemeinsam schon das Regime aufgerufen zur Kooperation. Da gibt es also diese beiden Akteure, die ich jetzt sehen würde, die sich anbieten würden als Gesprächspartner und die auch sehr fruchtbare Anstöße geben könnten, gerade was eben auch in der Region schief läuft, was gut läuft. auch wie die westliche Politik wahrgenommen wird, was man daran verbessern könnte und wie man eventuell in Syrien einen Übergang in ein zumindest pluralistisches, wenn nicht irgendwann demokratisches System vollziehen kann, ohne eine Katastrophe herbeizuführen oder einen Kollaps herbeizuführen des Regimes, was vielleicht ähnlich enden könnte wie im Irak.
Herr Wieland, ich danke Ihnen für Ihre Einschätzung und wünsche Ihnen einen schönen Abend.
والمعرفة الأزلية أنت المياه الصافية والرغبة الأولية النار التي لا تنطفئ أنت والرعشة البدائية أنت السر الحنون أنت السر الحنون ويمحي الخير عن الوجود يا ينبوع الخصوبة يا مصدر كل حياة لقد قهرت الموت يا امرأة ابنتك نعم يا نغمة بابلية يا نجم الصبح يا ابنة القمر يا أخت الشمس يا أم البشر يا تخفينا زمام الأسرار بيدك تخفينا زمام الأسرار كلامك عهد وعهدك الرجولة كلامك عهد وعهدك الرجولة لأنك عرس بين البشر لأنك عرس بين البشر ها أنا أغني مجدك يا امرأة يا امرأة